ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Steinmeier kann mit einer zweiten Amtszeit rechnen. Nach SPD und FDP sprachen sich nun auch die Grünen für eine Wiederwahl des Sozialdemokraten aus. Steinmeier werde der Gesellschaft auf dem Weg aus der Corona-Pandemie weiter Halt und Orientierung geben, erklärten heute Partei und Fraktionsspitze. Die Wahl des Staatsoberhauptes findet am 13. Februar in der Bundesversammlung statt. Mit der Unterstützung der Grünen gilt eine Mehrheit für Steinmeier dort als sicher.
Schon bei der Bundesversammlung 2017 hatte Steinmeier die Unterstützung der heutigen Ampelparteien und auch der Union. Mit breiter Mehrheit wurde er gewählt. Eine Wiederwahl scheint nun durch die Ankündigung der Grünen sicher.
Er gilt als sehr geschätzt und respektiert, auch von uns. Und deshalb war klar, dass auch wenn wir uns theoretisch vorstellen können, dass es Zeit ist für Frauen in hohen Staatsämtern, wir diese Empfehlung für Frank-Walter Steinmeier aussprechen werden als Grüne.
1472 Mitglieder hat die kommende Bundesversammlung. Sie ist damit die größte der Geschichte. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP stellen voraussichtlich 776 Wahlleute, deutlich mehr als die im ersten und zweiten Wahlgang nötige absolute Mehrheit von 737 Stimmen. Steinmeier selbst hatte schon im vergangenen Jahr erklärt, er stehe für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Die SPD ist froh, dass die Mehrheit dafür nun steht und macht Druck auf die Union.
Ich begrüße sehr, dass jetzt, nachdem die FDP bereits ihre Unterstützung zugesagt hat, das jetzt auch von grüner Seite erfolgt ist. Und ich fände, es wäre ein außerordentlich gutes Signal, eine ganz breite Mehrheit in der Bundesversammlung zu haben.
CDU und CSU wollen morgen über die Frage beraten. Es zeichnet sich aber auch eine Unterstützung für Steinmeier ab. Zwischenzeitlich gab es aber Spekulationen, die Union könne zusammen mit den Grünen eine Gegenkandidatin aufstellen. Anders als in der Ampel haben die Grünen aber mit der Union keine gemeinsame Mehrheit in der Bundesversammlung. Für ein schwarz-grünes Manöver mit unbekanntem Ausgang wollten sie daher offenbar den Koalitionsfrieden mit SPD und FDP nicht aufs Spiel setzen. Aus grünen Fraktionskreisen heißt es am Abend aber, Steinmeier sei nicht das erhoffte progressive Signal.
Die Datenlage zur Entwicklung der Corona-Infektionen ist nach den Feiertagen noch immer lückenhaft. In mehreren Bundesländern zeichnet sich jedoch ab, dass sich die hoch ansteckende Omikron-Variante schnell durchsetzt. Der Expertenrat der Bundesregierung wollte heute eine Empfehlung für die Bund-Länder-Beratungen am Freitag erarbeiten. Schleswig-Holstein und Hamburg verschärfen schon vorab ihre Maßnahmen, weil die Infektionszahlen im Norden Deutschlands rapide steigen.
Lange war die Corona-Lage hier in Schleswig-Holstein vergleichsweise ruhig. Doch die Omikron-Variante ändert das. Die 7-Tage-Inzidenz steigt rasant. Viele Menschen sind in Quarantäne. Und deswegen fehlt in vielen Krankenhäusern jetzt schon Personal. Deswegen gelten hier ab heute auch neue Kontaktbeschränkungen. Treffen im öffentlichen Raum maximal zu 10. Veranstaltungen im Innenbereich sind auf 50 Personen begrenzt. In Clubs und Bars gilt ab sofort 2G plus aktueller PCR-Test.
Weil wir ganz klar gesehen haben, dass über Weihnachten das Ausbruchsgeschehen Omikron-bedingt dermaßen zugenommen hat in Schleswig-Holstein, dass aus meiner Sicht diese Sofortmaßnahmen dringend notwendig gewesen sind.
Omikron verbreitet sich vor allem in Norddeutschland schnell. Deswegen verschärft auch Hamburg die Corona-Regeln, aber erst ab Montag. Geimpfte und Genesene brauchen dort zusätzlich noch einen aktuellen Test, um in Fitnessstudios, Restaurants oder Bars gehen zu können. Für Menschen mit Auffrischungsimpfung gilt das nicht. Testlabore in ganz Deutschland entdecken immer mehr Omikron-Fälle. In diesem Labor in Ingelheim in Rheinland-Pfalz machen sie schon mehr als die Hälfte der ausgewerteten Positivtests aus. Allerdings werden nur 5% aller positiven Proben daraufhin untersucht.
Also wir sehen das, was wir in den anderen Ländern gesehen haben, dass da eine sehr fulminante, sehr schnelle Entwicklung kommt und dass Omikron auch das Delta-Virus sozusagen dann auch relativ schnell verdrängt und überlagert. Das können wir, glaube ich, ganz gut jetzt auch sagen.
Im Kanzleramt tagte heute der Expertenrat der Bundesregierung. Es ging auch um eine Verkürzung der Quarantäne für bestimmte Berufsgruppen. Gesundheitspolitiker warnen aber, dabei gebe es Grenzen.
Die Krankenschwester, die sich jetzt um den Herzinfarkt oder Schlaganfall kümmert, jetzt aus den Quarantäneregeln auszunehmen, die dann möglicherweise weitere Patienten ansteckt, das öffnet für Omikron zu viele Türen.
Das Robert-Koch-Institut erwägt offenbar eine Empfehlung, die Quarantäne nach 5 Tagen zu beenden, bei Infizierten ohne Symptome und aktuellem negativen PCR-Test.
Gegen die Corona-Maßnahmen haben gestern Abend bundesweit insgesamt mehrere 10.000 Menschen protestiert. Sie versammelten sich zu sogenannten Spaziergängen, die nicht als Versammlungen angemeldet waren. Die Polizei griff nach eigenen Angaben ein, wenn gegen die Maskenpflicht oder Abstandsregeln verstoßen wurde. Vereinzelt wurden Polizisten von Demonstranten angegriffen und verletzt. In solchen Fällen wurden die Personalien aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.
Immer wieder Angriffe, Versuche, die Polizeiketten zu durchbrechen. Nichts sieht in Magdeburg nach einem harmlosen Spaziergang aus, von dem die Demonstrierenden gern reden. Etwa 2500 gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Deutschlandweit gestern hunderte solcher Veranstaltungen, viele davon nicht angemeldet, auch hier in Münster.
Sie wollen nicht spazieren, Sie wollen uns verarschen.
Nein, was heißt verarschen? Ist doch kein Grund, aber wir wollen doch nichts kaputt. Wir wollen
uns hier eindeutig an der Nase rumführen. Das können da wieder
was heißt denn an der Nase rumführen? Wir
wollen das ist dummes Zeug.
Verabredet über die sozialen Netzwerke, auch spontan und in kleineren Ortschaften, mitunter illegal. Vor einem Jahr noch gab es eher große, zentrale Kundgebungen.
Der Hintergrund ist, dass es einfacher ist, immer wieder zu Demos aufzurufen, wenn die Leute nicht so einen weiten Weg haben. Also es ist ein Absenken der Teilnahmeschwelle, wenn man so will. Auf der anderen Seite suggeriert dieses dauernde, beständige Demonstrieren, obwohl es nur trotzdem nicht mehr Menschen sind, eine besonders große Bewegung.
Rechtsextreme, Impfgegner, Esoteriker. Mal friedlich, mal aggressiv. Doch alle eint die Ablehnung der Corona-Politik. Manche bleiben dabei konkret, andere übernehmen Begriffe der Rechtsextremen.
Ich bin dabei, weil ich gegen diese Corona-Diktatur bin. Und ich empfinde das inzwischen wirklich als eine ganz klare Diktatur.
Da wir bei dem Klinikum arbeiten, hier in Dortmund, und wir einfach nicht für die Impfpflicht sind. Wir wollen, dass das freiwillig ist.
Die neue Innenministerin appelliert an alle, die sich an den Demos beteiligen, zu überlegen, mit wem sie da auf die Straße gehen und wofür. Sie sei zwar gesprächsbereit, zieht aber rote Linien.
Ich bin sicher, dass die Sicherheitsbehörden das auch überall umsetzen, dass sie dann, wenn nicht angemeldet wurde, eben die Versammlung auch wieder auflösen. Und das ist in einem Rechtsstaat so vorgesehen. Und wenn Gewalt passiert, dann wird natürlich durchgegriffen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das nochmal klar und deutlich zu sagen.
Aber auch das gab es gestern Abend. Wie hier in Mannheim. Hunderte stellen sich schützend um das Rathaus der lauten Minderheit entgegen.
Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich auch zum Jahresende trotz Corona-Pandemie robust gezeigt. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren im Dezember 2,33 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind zwar 12.000 mehr als noch im November, aber 378.000 weniger als im Dezember des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,1%. Das verheerende Feuer im südafrikanischen Parlament in Kapstadt ist nach 2 Tagen offenbar endgültig gelöscht. Der Brand in dem historischen Gebäude war am Sonntagmorgen ausgebrochen. Starke Winde hatten die Flammen gestern erneut angefacht. Inzwischen wurde ein Mann festgenommen, der für das Feuer verantwortlich sein soll.
Der 49-Jährige wurde heute einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Verdächtige, ein Arbeitsloser aus Kapstadt, streitet sämtliche Vorwürfe ab. Die Staatsanwaltschaft aber bleibt dabei. 5 Anklagepunkte sind es. Einbruch mit der Absicht zu stehlen, Brandstiftung in 2 Fällen, Besitz von Sprengstoff und die Zerstörung wichtiger Infrastruktur. Der Anwalt des Verdächtigen wirft der Staatsanwaltschaft vor, einen Sündenbock zu suchen. Sein Mandant sei unschuldig. Er sollte sofort freigelassen werden. Die Staatsanwaltschaft sollte überzeugende Gründe nennen, warum das Gericht ihn nicht freilassen sollte. Gestern Nachmittag war der Brand wegen starker Winde wieder ausgebrochen. Die Parlamentssprecherin wehrt sich gegen Vorwürfe, die Sicherheit des Gebäudes vernachlässigt zu haben. Ich bin nicht verantwortlich für diesen Brand. Das wäre wie Hochverrat, wenn ich das getan hätte. Aber ich bin nicht der Grund dafür, dass unser Parlament abgebrannt ist. Das Ausmaß der Zerstörung. Links das Gebäude der Nationalversammlung, wo es bis Mitternacht gebrannt hatte. Rechts hinten das alte Gebäude, in dem der Brand am Sonntag begann. Die Feuerwehr sagt, es werde noch nach Glutnestern gesucht. Es sehe aber so aus, als ob das Gebäude im Inneren völlig zerstört sei. Der Prozess ist um eine Woche vertagt worden. Der Verdächtige bleibt in Untersuchungshaft.
Die Spiegel-Affäre machte das Nachrichtenmagazin 1962 international bekannt und begründete seinen Ruf als Sturmgeschütz der Demokratie. Immer wieder deckten die Heftemacher Skandale auf und enthüllten politische Machenschaften. Heute, vor 75 Jahren, erschien der Spiegel zum ersten Mal. Sein Gründer Rudolf Augstein prägte den Leitsatz »Sagen, was ist«, der 2018 durch einen Fälschungsskandal im eigenen Haus schwer erschüttert wurde.
Der Spiegel, im Journalismus eine Institution. 1962 rufen Veröffentlichungen zu Bundeswehrinterner die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Der Vorwurf Landesverrat. Herausgeber Augstein muss in Untersuchungshaft. Menschen gehen auf die Straße, am Ende siegt die Pressefreiheit. In den 80er Jahren die Schmiergeldaffäre des industriellen Flick. Zuletzt die Maskendeals der Union.
Das, wofür der Spiegel stand und steht, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich treu geblieben. Also es geht schon darum, Opposition zu sein gegenüber den Mächtigen in der Wirtschaft, in der Politik, Sachen kritisch zu hinterfragen, Sachen Missstände aufdecken.
Inzwischen haben auch viele andere Medien Investigativteams aufgebaut. Der Spiegel hat damit sein Alleinstellungsmerkmal verloren. Seit 3 Jahren klebt am Spiegel außerdem eine Enthüllung in eigener Sache. Reporter Klaas Relotius hatte einen Teil seiner Geschichten frei erfunden. Schon seit 20 Jahren verkauft der Spiegel außerdem immer weniger Hefte. Nun verbessern sich die Verkaufszahlen wieder mit digitalen Abonnements. Für Branchenkenner ist die Digitalisierung des Spiegel aber nur bedingt ein Erfolg.
Obwohl der Spiegel beispielsweise oder die Spiegelgruppe die besten Voraussetzungen für Multimedialität hat, durch das starke Nachrichtenmagazin, durch den Auftritt Spiegel Online, durch Spiegel TV, hat der Spiegel das in den vergangenen Jahren aber leider noch nicht geschafft, alle diese Elemente zusammenzuführen.
75 Jahre Spiegel, ein Magazin, das sich mehr denn je behaupten muss.
Der Schotte Peter Wright hat das Finale der Darts-WM in London gewonnen. Der jetzt zweimalige Weltmeister setzte sich mit 7:5 gegen den Engländer Michael Smith durch. Für den Sieg in London erhielt Wright ein Preisgeld von umgerechnet knapp 600.000 Euro.
Er ist der neue King im Alley Pally. Snakebite Peter Wright ist Darts-Weltmeister 2022. Das Finale gegen Michael Bullyboy Smith beginnt kurios. 21 Mal treffen die beiden das erlösende Doppelfeld nicht, bis Michael Smith die Doppel-1, das Madhouse, checkt. Jetzt ist von Nervosität nichts mehr zu spüren und Peter Wright macht ernst, geht mit 2:0 Sätzen in Führung. Aber Michael Smith zeigt Scorerqualitäten, führt zwischenzeitlich 5:4, aber Peter Wright ist an diesem Abend einfach konstanter. Der Schotte hat nach 2¼ Stunden 3 Matchstarts zum Titelgewinn. Gleich der erste macht ihn zum Weltmeister. 7:5, ein am Ende verdienter Sieg für Snakebite Peter Wright.
Ein starker Schneesturm hat mehrere Regionen im Osten der USA getroffen und in Teilen lahmgelegt. In der Hauptstadt Washington und Umgebung fielen gestern innerhalb weniger Stunden bis zu 30 Zentimeter Schnee. Schulen und Behörden blieben geschlossen. Im angrenzenden Bundesstaat Virginia mussten hunderte Menschen über Nacht auf einer Autobahn ausharren. Knapp 300.000 Haushalte sind ohne Strom. Die Wiederherstellung kann laut Behörden mehrere Tage dauern. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 5. Januar.
Morgen strömt deutlich kältere Luft nach Deutschland. Damit fällt teilweise bis in die Niederungen Schnee. In der Nacht dauern die Regenfälle an, verlagern sich aber Richtung Südosten und gehen zum Teil in Schnee über. Im Schwarzwald gilt weiter eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen. Morgen wird es in der Nordhälfte stürmisch. Von Nordwesten ziehen Regen-, Schnee- und Graupelschauer auf, die bis zum Nachmittag auch die Mitte erreichen. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 5 und minus 3 Grad. Morgen maximal noch 0 Grad im Erzgebirge bis 8 Grad auf den Nordseeinseln. Am Donnerstag ruhiges Wetter, im Norden und in der Mitte freundlich, teilweise auch richtig sonnig. Am Freitag wird es von Nordwesten her wieder wechselhafter mit Schnee und Regen, am Samstag zwischendurch aber auch recht freundlich.
Um 23.15 Uhr hat Aline Abud diese Tagesthemen für Sie. 5. Corona-Welle, Omikron verdrängt Delta und hohe Energiekosten. Stromdiscounter kündigen tausenden Verbrauchern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.